Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
Jenny Friedrich-Frexer. Sie ist die Chefredakteurin der Zeitschrift für Kulturaustausch. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo.
Eine Fangfrage zu Anfang. Auf einer Skala von einem Stern bis 5 Sternen. Wie viele Sterne würden Sie dieser Sendung geben?
Na, so 9,5.
Ah, hervorragend.
Mach mich gleich mal beliebt am Anfang.
Sehr schön, das wollten wir natürlich gerne hören. Wir sind hier, um den Tag zu sortieren, und dazu gehört natürlich auch dieses Urteil, dass eben eine Verbraucherin oder ein Verbraucher das Recht hat, Bewertungen abzugeben im Netz, aber es muss da nicht unbedingt in die Gesamtbewertung zum Beispiel eines Fitnessstudios einfließen. Das ist ein Urteil heute und das wird uns auch in dieser Stunde beschäftigen. Heute Morgen hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in einem Zeitungsinterview gesagt, dass Kommunalpolitiker ausreichenden Schutz durch den Staat bekommen sollten, wenn sie besonders gefährdet sind. Wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen immer mehr Meldungen davon bekommen, dass eben vor allem in den Kommunen Politikerinnen und Politiker immer offener bedroht werden. Maßgeblich ist natürlich der Mord am CDU-Wahlpolitiker Walter Lübcke im vergangenen Jahr. Die Frage ist, wie viel Schutz ist eigentlich möglich? Was glauben Sie?
Na, es gibt nie einen absoluten Schutz, aber ich finde es auch absolut besorgniserregend, wie viele Beispiele es jetzt wirklich gibt, wo Leute sehr konkret bedroht werden, Politiker, Journalisten auch. Also man hat schon das Gefühl, das hat sehr, sehr stark zugenommen, und ich finde, der Rechtsstaat muss darauf auch dringend reagieren. Insofern finde ich die Ansage von Frau Kramp-Karrenbauer dazu absolut richtig, dass der Staat hier präsenter wird.
Die Frage ist, wie präsent kann ein Staat sein und wo fängt man an? Also wie viele Menschen sollen bewacht werden, geschützt werden?
Klar, das muss immer abgewogen werden, aber wir haben ja tatsächlich schon die Beispiele gehabt, wo Leute tatsächlich tätlich angegriffen wurden oder umgebracht wurden auch. Insofern kann man sich schon fragen, wie lange will man noch warten? Ich glaube, dass man als Maßnahmen noch woanders einsetzen müsste, nämlich viel früher, da wo verbale Gewalt anfängt. Wir kennen alle Hate Speech auf allen sozialen Kanälen, und ich finde, das müsste staatlich und auch von den Bürgern selbst viel mehr geahndet werden und bekämpft werden.
Wir hatten heute Morgen bei uns im Programm Juliane Chakrabarti, sie ist vom Verein Ich bin hier. Das sind Menschen, die genau das tun, die versuchen, in den sozialen Netzreden eine Gegenrede herzustellen zu den Hasskommentaren. Folgendes hat sie gesagt:
Wir sind mit unserem Netzwerk ja genau an der Stelle unterwegs, wo wir gar nicht glauben, dass wir mit unseren Gegenkommentaren tatsächlich politisch motivierte Gruppierungen oder Extremisten erreichen können. Aber wir können sehr wohl die stillen Mitleser aktivieren, dass sie sich auch trauen, ihre Meinung öffentlich zu sagen, im Netz vor allen Dingen, wo wir ja aktiv sind, und sich nicht mehr alleingelassen fühlen.
Das zeigt ja, dass sich die Grenzen enorm verschoben haben. Die Frage ist, können sie zurückgerückt werden, können sie zurechtgerückt werden durch ein paar engagierte Freiwillige?
Ich glaube, man muss es auf jeden Fall versuchen, weil das sind ja irgendwie keine Kavaliersdelikte auf Twitter, was da stattfindet, sondern das sind zum Teil wirklich sehr massive Bedrohungen. Und ich würde auch einen Schritt weitergehen, zu sagen, es geht nicht nur darum, da einen Gegenkommentar zu schreiben, sondern es geht wirklich auch darum, da Verfehlungen anzuzeigen und tatsächlich aktiv auch zu reagieren und auch die Mittel auszuschöpfen, die der Rechtsstaat da auch tatsächlich schon hat. Also das könnte wirklich massiver direkt bekämpft werden.
Sie sagen also, der Staat muss härter durchgreifen.
Ich finde, auch die Bürger sollten härter durchgreifen. Also ich finde, es gibt so ein bisschen so ein Klima von so, naja, das muss man irgendwie aushalten, was da im Netz passiert. Das gehört so dazu, das ist so ganz normal geworden. Und ich finde, an der Stelle könnte man sich schon mal überlegen, ob man sagt, nee, das, was mir hier jemand schreibt, das ist absolut nicht erträglich, und das zeige ich jetzt einfach an.
Aber die Anonymität im Netz und gerade auch die Masse des Netzes wirkt ja für viele Menschen tatsächlich absolut beängstigend. Man fühlt sich ja sehr schnell alleingelassen.
Absolut. Insofern, ich kenne auch den Verein und ich finde den auch sehr gut. Ich glaube, das ist sehr wichtig, sich da auch gemeinsam darauf zu verständigen, dass man dagegen ist. Das ist absolut richtig. Ich glaube, es geht darum, einen Mix zu finden aus so Maßnahmen, wie man sich auf verschiedenen Ebenen wirklich dagegen stellt.
Aber vor genau dem Hintergrund könnte man dann nicht sagen, dass, was die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt sagt, mehr Schutz für die Leute, die tatsächlich in irgendeiner Form betroffen sind, die besonders gefährdet sind, das drückt doch auch eine gewisse Hilflosigkeit aus, weil mehr Schutz, man kann den Menschen nicht den endgültigen Schutz geben.
Das stimmt, aber gleichzeitig muss der Staat den Eindruck vermitteln, dass er den Bürgern Sicherheit gewähren will. Und das betrifft uns ja alle. Das betrifft ja nicht nur Kommunalpolitiker. Man möchte doch den Schutz haben, dass, wenn man bedroht ist, dass auch jemand eingreift und einen bewahrt vor Schlimmeren. Insofern, ich finde, wir sehen gar, wie breit sich so rechte Strukturen und Gewaltandrohungen wirklich gemacht haben. Und das ist eine wirklich grauenhafte Entwicklung. Und ich finde, wir müssen dringend darauf reagieren. Also wir können nicht einfach sagen, es ist nichts möglich.
Wir haben gerade schon angesprochen Walter Lübcke, der im vergangenen Jahr ermordet worden ist. Wir hatten zu Beginn des Jahres bei uns im Programm einen Bürgermeister aus Westfalen, Andreas Holstein. Der ist auch nicht nur im Netz beschimpft worden, sondern der ist dann auch tatsächlich angegriffen worden. Folgendes hat er uns erzählt.
Der hat mich dann auch ganz normal angesprochen, wie es viele Menschen tun. Sind Sie der Bürgermeister? Also die Frage ist eigentlich in Altena untypisch, weil mich die meisten Leute persönlich kennen. Aber okay, und dann baue ich eigentlich immer eine Brücke und sage, kann ich was für Sie tun? Warum? Klar bin ich der Bürgermeister. Und das habe ich auch so zum Ausdruck gebracht. Ja, und die Antwort war dann, dass er aus einer mitgebrachten Tasche wortlos ein Küchenmesser zog mit 30 cm Klinge, plötzlich hinter mir stand und mir das Messer an die Gurgel hielt und dabei schrie, höchst erregt, du lässt mich verdursten und 200 Ausländer, was zahlenmäßig natürlich auch falsch war, holst du in die Stadt und das mit einem riesen Hass.
Das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Andreas Holstein, ein Beispiel dafür, wie Hass im Netz dann tatsächlich auch in die Realität umschwingen kann. Er hat in demselben Gespräch auch gesagt, dass er hofft tatsächlich auch eben, dass wir durch eine Debatte, eine zivilgesellschaftliche Debatte von diesem Hass wieder wegkommen. Ich bin ehrlich gesagt sehr skeptisch, weil diese Debatte, die zu führen, ist unglaublich schwierig in einer Zeit, in der sich die meisten Menschen eh nur noch in ihrem eigenen Wahrnehmungsraum befinden und Meinungen von außen überhaupt nicht mehr zulassen wollen.
Es ist schwierig, die Debatte zu führen, aber man darf trotzdem nicht damit aufhören. Und ich glaube, die Tendenz generell, dass so viele Themen so stark emotionalisiert werden, ins Negative mit Hass, aber auch ins Positive mit völlig übertriebener Euphorie, trägt auch dazu bei, dass man immer nur noch so an dem einen oder anderen Ende von irgendwelchen Gefühlsskalen unterwegs ist. Und ich finde, da ist ganz viel Aufklärung und Gespräch eigentlich notwendig, so einfach in welcher Gefühlslage oder welchen Tonlagen wollen wir öffentliche Gespräche führen. Und da müssen wir drüber sprechen, glaube ich.
Wenn Sie sagen wir, wen meinen Sie damit?
Ich meine uns Medienleute, ich meine aber auch Lehrer in Schulen mit ihren Schülern, ich meine Leute am Arbeitsplatz. Das sind jetzt wirklich Themen, die uns alle betreffen. Man kann die runterbrechen auf so einen kleinen Teil. Hier sind Kommunalpolitiker betroffen, hier werden Journalisten bedroht oder so. Aber letztendlich geht das natürlich darum, wie wollen wir als offene und freie Gesellschaft zusammenleben und was tolerieren wir an Gewaltandrohung von Leuten, die diese Werte nicht teilen.
Haben Sie Verständnis für den SPD-Bürgermeister, der in der vergangenen Woche gesagt hat, ich beantrage einen Waffenschein?
Ich kann da persönlich mitfühlen, weil ich denke, das sagt einer, der sich wirklich bedroht fühlt. Und wenn man sowas hört, wie ja auch hier eben in dem Gespräch, dann versteht man, dass man persönlich vielleicht so reagiert. Als Antwort finde ich das natürlich überhaupt nicht richtig. Also das Gewaltmonopol liegt beim Staat und das ist auch gut so. Und insofern finde ich aber auch richtig, wenn die staatlichen Behörden davon Gebrauch machen, wenn es notwendig ist. Da müssen es nämlich nicht die Bürger auf so eine Idee kommen.
Wir sind hier, um den Tag zu sortieren. Das heißt, wir sprechen jetzt auch über die Auslandsaufklärung. Haben Sie den Begriff schon mal gehört?
Ja.
Tatsächlich, mir war der heute völlig neu. Es geht darum, dass der Bundesnachrichtendienst genau das eben tut, eine Auslandsaufklärung macht, wenn er Datenströme, die aus dem Ausland kommen, nach Suchwörtern durchforstet, etwa um Bundeswehrsoldaten schützen zu können, die im Auslandseinsatz sind. Jetzt gibt es ein Bündnis um die Organisation Reporter ohne Grenzen. Zusammen mit mehreren ausländischen Journalisten haben die dagegen Verfassungsbeschwerde eingereicht. Denn sie sagen, dass diese Auslandsaufklärung ermöglicht eine globale Massenüberwachung und kann unsere Recherchen gefährden, weil eben der BND dadurch praktisch grenzenlos Telefonate abhören könne. Darum geht es heute in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht. Wie sehr umtreibt Sie das, was der Bundesnachrichtendienst im Ausland macht?
Na, als Journalistin ist es natürlich tatsächlich relevant, weil Wahrung des Redaktionsgeheimnisses und Quellenschutz sind zwei ganz wesentliche journalistische Grundbedingungen. Und was der BND im Ausland macht, ist insofern ja interessant, weil er ja auch mit Leuten wie uns im Inland kommuniziert. Das heißt, wer im Ausland abgehört und überwacht wird, man taucht da sozusagen mit auf in diesen Recherchen. Das ist ja nicht voneinander getrennt, sondern Inland und Ausland sind in der Kommunikation miteinander verzahnt. Insofern ist das so eine bisschen seltsame Trennung, dass im Inland das eine nicht erlaubt ist, was im Ausland getan werden darf.
Wir wollen mal unsere Korrespondentin Gudula Geutert dazu schalten. Sie ist in Karlsruhe und schaut sich das ab heute an. Frau Geutert, kann man diese Trennung wirklich, ist das so eine unscharfe Trennung, wie Frau Friedrich-Brexer das gerade beschrieben hat?
Im Ergebnis ja, wobei man sagen muss, es gibt verschiedene Eingriffsschwellen. Es gibt erstmal die rein deutsche Kommunikation, die ist tabu für den Auslandsnachrichtendienst. Es gibt dann die Kommunikation von und nach Deutschland, die unterliegt einem anderen Regime als dem, über das wir heute reden. Das ist das G10-Gesetz, da gibt es eine eigene Kommission zu und eine gewisse Kontrolle tatsächlich. Da müssen zum Beispiel Suchworte vorher genehmigt werden und die Zwecke relativ genau bestimmt werden. Es gibt dann Europäer, die sind noch mal ein bisschen besser geschützt als, und darum nur geht es heute, sonstige Ausländer im Ausland. Und für die ist der Schutz tatsächlich ausgesprochen gering. Und da kann man sich eben auch tatsächlich fragen, ob man diese Trennung so genau vornehmen kann. Mhm. Denn wenn man sich zum Beispiel so ein Projekt vorstellt wie Panama Papers oder solche anderen internationalen Kooperationen, investigative Kooperationen, wenn da auf die Auslandskommunikation zugegriffen wird, dann sind natürlich die Recherchen deutscher Reporter genauso betroffen. Das heißt, der Quellenschutz deutscher Reporter ist genauso betroffen. Und so gibt es verschiedene Konstellationen, in denen man sagen muss, das verschwimmt.
Das heißt
aber, ein wichtiger Punkt noch. Es ist gar nicht so einfach, die Deutschen rauszufiltern. Eine .de-Adresse kann man rausnehmen. Eine .com-Adresse, gmail.com zum Beispiel. Da müsste man jetzt noch mal einigermaßen gewitzt rangehen, um die rausfiltern zu können. Und der BND sagt nun, naja, wenn es aus dem Ausland abgeschickt wird. Aber natürlich können sich Deutsche auch im Ausland aufhalten. Also das ist alles nicht so einfach.
Das heißt, man muss schon neu darüber nachdenken, inwieweit deutsche Grundrechte auch für Ausländer im Ausland gelten?
Ja, das ist die ganz zentrale Frage, die hier gilt. Und da sind Bundesregierung und Verfassungsbeschwerdeführer unterschiedlicher Meinung. Und da wurde intensiv gerade über eine halbe Stunde lang schon diskutiert drüber. Das heißt, man ist direkt wirklich inmitten der Sache gestartet. Die Verfassungsbeschwerdeführer sagen, das steht im Prinzip so im Grundgesetz. Die deutsche Staatsgewalt ist, und das steht nicht nur in Deutschland, an Grundrechte gebunden. Und die Bundesregierung sagt, argumentiert zweigleisig, entweder das ganze Grundgesetz geht davon aus, dass es nur in Deutschland gilt. Oder aber, naja, zumindest muss man ein bisschen andere Maßstäbe im Ausland anwenden. Und da ist aber jetzt durch die Fragen der Verfassungsrichter, ich habe es eben gesagt, eine gute halbe Stunde lang, und zwar Fragen fast nur an die Bundesregierung, ist doch deutlich geworden, dass sie das ausgesprochen skeptisch sehen. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt für die Verfassungsbeschwerdeführer. Denn wenn tatsächlich das Fernmeldegeheimnis, das im Grundgesetz ja als Menschenrecht ausgestaltet ist, nicht als Bürgerrecht, wenn das auch für Ausländer im Ausland gilt, dann muss man völlig anders an so ein Gesetz rangehen. Das heißt nicht, dass der Bundesnachrichtendienst nicht im Ausland abhören darf und auch mehr abhören darf als im Inland. Aber man musste zumindest dann doch wahrscheinlich anders an dieses Gesetz rangehen, als der Bundesgesetzgeber das getan hat.
Frau Friedrich-Frexer, heißt das, wir sprechen hier also ein Stück weit dann auch über unsere eigene demokratische Grundordnung?
Ich glaube schon. Also an der Stelle, es betrifft jetzt in allererster Linie vielleicht Journalisten, aber es geht um uns alle. Und insofern ist die gute Nachricht auch wirklich, finde ich, dass das Bundesverfassungsgericht sich jetzt damit befasst und zum ersten Mal ja seit 20 Jahren eigentlich dann Grundsatzurteil treffen will über die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes. Und das finde ich sehr gut, dass das auf dieser Ebene jetzt verhandelt wird.
Die Frage ist allerdings natürlich, und die gebe ich vielleicht an Frau Geutert weiter, inwieweit wird denn dann die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes eingeschränkt?
Das ist durchaus ein Punkt. Der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, hat zu Beginn der Verhandlung deutlich gemacht, dass er diese Befugnisse für ausgesprochen wichtig hält.
Wir brauchen einen Bundesnachrichtendienst, der uns als Bundesregierung, uns in Deutschland eigene Erkenntnisse vermittelt. Denn wir wissen ja, es werden viele Falschmeldungen gestreut, Beweise und Indizien werden teilweise gefälscht. Und wir wollen wirklich ein objektives Bild über die Lage in der Welt haben.
Und da sagen eben die Verfassungsbeschwerdeführer, naja gut, dann muss man das aber eingrenzen. Dann muss man eben gucken, auf die Einsatzorte der Bundeswehr zum Beispiel schauen oder auf Krisenregionen oder bei konkreten Verdacht gegen einzelne Personen. Also das sind die Fragen. Es geht aber natürlich um die Handlungsfähigkeit auch des BND. Nur, dass der gar nicht abhören darf, das wollen auch die Verfassungsbeschwerdeführer nicht. Noch ein Punkt zu der Frage, nicht nur Journalisten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Journalisten sind hier naheliegende Verfassungsbeschwerdeführer, weil die Betroffenheit sehr klar deutlich zu machen ist. Aber es klagt auch zum Beispiel ein deutscher Menschenrechtsanwalt in Guatemala. Das heißt, es geht schon sehr viel grundsätzlicher um diese Frage der Auslandsaufklärung.
Spricht man eigentlich noch über die NSA-Affäre in dem Zusammenhang? Da ist ja auch schon mal deutlich geworden, wie viele Daten vom Bundesnachrichtendienst an andere Auslandsdienste geliefert werden, ohne dass das irgendwie rechtlich abgedeckt gewesen wäre.
Wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, ich war teilweise senden und nicht immer dabei, ist das hier nicht gefallen, dieses Stichwort. Aber natürlich steckt das dahinter. Wir wüssten das alles nicht. Hätte es Edward Snowden nicht gegeben, hätte es die NSA-Affäre nicht gewesen, hätte es dann den Untersuchungsausschuss nicht gegeben, in dem diese Befugnisse des BND überhaupt erst zur Sprache kamen, der das ja ohne Gesetz bisher gemacht hatte. Und das Gesetz, das eben vor 3 Jahren erlassen wurde und das hier in Frage steht, ist eine Folge dieser ganzen NSA-Affäre.
Bei uns ist Jenny Friedrich-Frexer von der Zeitschrift Kulturaustausch. Und Frau Friedrich-Frexer, Sie haben uns ja zu Beginn unserer Sendung schon grandiose 9,9 Sterne gegeben. Es gibt allerdings bei der Bewertungsplattform Yelp nur 5 Sterne zu vergeben. Aber auch darüber kann man sich streiten. Und es ist nun so, dass das Online-Bewertungsportal Yelp Verbraucherinnen und Verbraucher diese Sterne vergeben lässt. Allerdings müssen nicht zwanghaft alle Bewertungen zu sehen sein. Es darf eine automatisierte Auswahl geben. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Dagegen geklagt hatte eine Fitnessstudio-Betreiberin, die hat sich zu schlecht bewertet gefühlt, weil ihrer Meinung nach viele positive Einzelbewertungen gar nicht erst gezeigt worden sind. Aber das Gericht ist ihrer Urteilsfolge nun nicht wirklich nachgegangen, sondern hat anders entschieden. Klaus Hempel.
Mit seinem Urteil hat der Bundesgerichtshof die Rechte von Bewertungsportalen deutlich gestärkt und zugleich deutlich gemacht, dass ein Unternehmer Kritik an seinen Leistungen grundsätzlich hinnehmen muss. Auf Portalen wie Yelp können Verbraucher Hotels, Restaurants oder Handwerksbetriebe bewerten und benoten. Mit diesen Bewertungen wird dann eine Gesamtnote erstellt. Bei der Gesamtnote müssen die Portale nicht unbedingt alle Bewertungen berücksichtigen. Sie können einzelne Beurteilungen nach bestimmten Kriterien aussortieren, so der BGH. Es sei auch zulässig, wenn das Aussortieren durch eine automatisierte Software erfolgt, die mit einem Algorithmus arbeitet. Mit dieser Entscheidung gab der BGH Yelp recht.
Soweit also dieses Urteil des Bundesgerichtshofes. Frau Friedrich-Frexer, wie oft lassen Sie sich eigentlich auf solche Bewertungen ein und folgen dann den Bewertungen und klicken auf Kaufen?
Ich glaube, öfter als mir lieb ist, würde ich sagen, so, weil eigentlich weiß man natürlich, dass das absolut pseudo-objektiv ist und man da eigentlich nicht erwarten kann, wirklich eine ernsthafte Bewertung zu bekommen. Ich glaube, ich stelle bei mir selber fest, dass ich da immer darauf zurückgreife, wenn ich mich nicht so gut auskenne und man dann eben doch anfängt, Kommentare und Bewertungen zu lesen und das so ein bisschen abzudrängen, dass man da eigentlich nicht so genau durch Bescheid weiß. Also eigentlich, wenn man jemanden vertrauenswürdigen hat, den man fragen kann, frage ich den eher. Mhm. Aber eigentlich ist diesen Rankings ja irgendwie kein wirkliches Entkommen mehr.
Kein Entkommen, richtig. Sie sind ja allgegenwärtig, wenn es um Kaufen geht, wenn es aber zum Beispiel eben auch um Unternehmen geht. Mich hat vor kurzem mal eine befreundete Architektin gefragt, ob ich eine Bewertung für ihr Büro hinterlassen könnte. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich mit ihr beruflich überhaupt nichts am Hut habe. Aber diese Bewertungskultur ist ja tatsächlich mittlerweile überall. Und ich glaube, sie treibt uns auch tatsächlich in unserer ganzen Herangehensweise, wie wir generell Dinge bewerten.
Total. Also wir sind besessen von Rankings, glaube ich, inzwischen. Also so, das ist ja gelernt. Das hat was 5 Sterne oder eben nur 4 oder 3. Mhm. Und ich glaube auch, es bleibt immer was davon hängen. Also wie mit Gerüchten sozusagen, wenn ich mal sehe, das ist sehr top bewertet oder sehr schlecht. Es kann stimmen oder es kann nicht stimmen. Irgendwie hängt das dann bei uns fest. Und eigentlich fände ich super, wenn an jeder dieser Bewerterskalen so dran stehen würde, so dies ist keine repräsentative Bewertung, um einen jedes Mal nochmal dran zu erinnern, dass das gefaked sein kann, dass das aus einer einzelnen Meinung oder aus 2 Stimmen besteht und deshalb da eine hohe oder eine niedrige Punktzahl besteht und so, also damit man sich da einfach immer wieder mal dran erinnern könnte.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, menschliche Bequemlichkeit, die existiert und diese Bewertungen sind wie gemacht dafür, dass man schneller zu einer Lösung findet. Und oftmals kommt mir auch was Gutes dabei raus.
Ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Antwort auf die Informationsflut, weil man so viel wenn ich irgendwie 50 Bücher kaufen kann oder 100 Filme anschauen und so, ich brauche ja irgendein Auswahlkriterium. Also ich glaube, das ist einfach eine Antwort, dass es überall von allem permanent zu viel gibt. Da braucht man irgendein Ranking, was einem das so ein bisschen vorsortiert.
Vorsortieren ist gut, die quasi letzte Entscheidung bleibt ja dann trotzdem irgendwie noch bei einem selbst und ich kenne es jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin schon sehr oft enttäuscht worden von 5 Sternen, die irgendwo vergeben worden sind. Auf der anderen Seite gebe ich Dingen, die 2 Sterne haben, zum Beispiel eigentlich generell schon gar keine Chance mehr.
Aber wenn Sie wüssten, dass das nur zwei Fieslinge waren, die da abgestimmt haben über ein Produkt oder über das Büro Ihrer Freundin oder so, dann wäre es Ihnen völlig egal wahrscheinlich, was das, ob da 2 oder 5 Sterne stehen. Ja. Also es hat schon sehr viel mit Wissen dazu zu tun.
Im meisten Fall hat es aber tatsächlich auch etwas mit Geschwindigkeit zu tun. Ich möchte, wir leben ja auch in einer Welt, in der wir alles sofort haben können und sehr, sehr schnell und eigentlich nicht mehr lange über irgendwas nachdenken müssen, weil ich kann ja, ich nehme jetzt mal, ein Kinderlichtschwert. Es gibt 40 zur Auswahl, ich kann die ja sofort bekommen und wenn das dann eine dann Schrott ist, dann kaufe ich halt morgen das nächste.
Dann ist aber auch die Bewertung egal, oder? Wenn Sie sowieso gleich eins hinterher kaufen.
Das stimmt, aber der Zeitgeist verleitet uns dazu, einfach auch auf die Bewertung zu gucken und zu sagen, ja, wird schon irgendwie stimmen, wird schon passen und wenn nicht, ist ja eigentlich auch egal.
Obwohl inzwischen auch jeder Schrott bewertet wird. Also man findet ja inzwischen auch wirklich die 10 langweiligsten Salate oder also es ist irgendwie, ich weiß nicht.
Wir sind hier, um den Tag zu sortieren. Dazu gehört heute die große Ankündigung der EU-Kommission, 100 Milliarden Euro pro Jahr zu investieren über einen Zeitraum von 10 Jahren. Das macht zusammen 1 Billion für den neuen Green Deal, also der Umbau der Wirtschaft, der Umbau zu einer nachhaltigen Energieversorgung. Ursula von der Leyens Ziel ist es, bis zum Jahr 2050, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent wird. Und sie selber beschreibt das immer wieder so.
This is Europe's man on the moon moment.
Der Mann auf dem Mond Moment. Frau Friedrich-Frexer, ist diese Zielsetzung, die die Kommission da hat, tatsächlich so weitgehend, dass wir sagen könnten, das ist Europas Mann auf dem Mond?
Aber erstmal finde ich es sehr gut, dass eine EU-Kommissionspräsidentin das so stark zum Programm macht, weil das eigentlich auch dem ganzen Projekt mal eine Erzählung gibt für die nächsten Jahre, was Europa im positiven Sinne leisten könnte. Insofern die Idee, das jetzt zu tun, finde ich super. Was konkret dann folgt, darüber wird jetzt ja genau gesprochen und wie das alles ausgerechnet wird und politisch umgesetzt. Aber Ansatz, gut.
Ansatz gut. Die Details hat vielleicht schon Peter Kapern, er ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Kapern, die Details kommen ja heute Nachmittag. Wir wissen aber schon 1 Billion Euro in 10 Jahren. Wissen Sie schon etwas konkreter, wie sich das genau zusammensetzen wird?
Also ich möchte da erstmal ein klein wenig die Wortwahl korrigieren, weil wir damit dann dem, was da die Kommission in jetzt genau 20 Minuten beschließen will, schon etwas näher kommen. Die EU-Kommission sagt nicht, wir investieren 100 Milliarden jährlich, sondern die EU-Kommission sagt, wir sorgen dafür, dass 100 Milliarden jährlich investiert werden. Und damit ist der Unterschied schon klar. Dieses Geld kommt nicht komplett aus den Kassen der Europäischen Union. Wie denn auch? Die EU-Kommission, die EU hat derzeit ein Jahresbudget von 130, 140 Milliarden Euro. Wie sollen da 100 Milliarden allein für diese Ausgabe aus diesem Budget kommen? Nein, also wer diese Erwartung hat, der wäre völlig auf dem Holzweg. Wie funktioniert das Ganze? Die EU-Kommission sagt, in diesen 10 Jahren wollen wir 485 Milliarden Euro Gelder aus unserem Haushalt benutzen, dass sie im Dienste der Abwehr des Klimawandels stehen. Das wären 25% aller Ausgaben. Das ist ein Ziel, das hat sich die EU-Kommission eigentlich schon vor einiger Zeit gesetzt. Das hat Ursula von der Leyen bekräftigt. Dazu sollen kommen 115 Milliarden Euro durch die Kofinanzierung der Mitgliedstaaten. Das ist ja bei vielen Programmen in der Europäischen Union so, dass die Länder sagen, wir haben hier ein Projekt, das möchten wir gerne auf die Beine stellen, wir wollen hier oder dort investieren. Und wenn die EU sagt, ja, das finden wir gut, da geben wir Geld dazu, aber dann nur unter der Bedingung, dass ihr eine Kofinanzierung macht, dass ihr also auch was drauflegt, eine gehörige Summe. Und so wirkt dann das Geld der EU-Kommission gewissermaßen als Hebel. Und diese Hebelwirkung soll auch für weitere 280 Milliarden nochmal eingesetzt werden, indem nämlich die EU-Kommission Garantien gibt für Kredite, die die Europäische Investitionsbank vergibt, an Privatinvestoren. Und Privatinvestoren sind immer dann besonders an Investitionen interessiert, wenn sie das Risiko nicht selbst tragen müssen. Also die Kommission übernimmt das Risiko und dann sind Private bereit, diese 280 Milliarden noch in Bewegung zu setzen. Und so nähern wir uns dann dieser Summe von 1 Billion in 10 Jahren an.
Das heißt aber, dass wir dann maximal von einer politischen Idee sprechen können? Oder würden Sie vielleicht dann sogar so weit gehen und sagen, das ist gut verpackt, aber es ist eine Mogelpackung?
Nein, das ist keine Mogelpackung, das ist ein Vorhaben. Und ich wüsste nicht, wie man sonst solche gewaltigen Summen in Bewegung setzen könnte. Man muss natürlich den Konsens suchen zwischen noch 28, dann 27 Mitgliedstaaten, zwischen unterschiedlichen Regionen, zwischen unterschiedlichen Parteien, zwischen unterschiedlichen politischen Konzepten. Ich komme gerade noch von einem Pressegespräch der EVP-Fraktion, der ja auch die CDU-CSU-Abgeordneten anhören. Die sind ja gerade fuchsteufelswild über die linke Seite des Parlaments, weil die sagen, die setzen beim Klimaschutz viel zu sehr auf Verbote, statt auf marktwirtschaftliche Mechanismen wie den Emissionshandel. Also das sind alles gigantische politische Aushandlungsprozesse, die dann noch stattfinden müssen. Auch diese Gelder, die ich da gerade genannt habe, die müssen ja erst noch mal überwiesen werden nach Brüssel. Da laufen ja noch die Verhandlungen über den nächsten 7-jährigen Finanzrahmen. Und wenn die Länder dieses Geld nicht der EU zur Verfügung stellen, dass die Kommissionspräsidentin von der Leyen so ausgeben möchte, wie ich das gerade skizziert habe, dann ist natürlich Essig damit, dann funktioniert das nicht. Also es ist einfach ein super komplizierter politischer Prozess, aber ich wüsste keine Alternative dazu.
Es klingt jetzt also, als ob da vor allen Dingen jetzt mal so Strukturmaßnahmen auf den Weg gebracht werden, um überhaupt einen Veränderungsmodus in Bewegung zu setzen. Haben Sie denn das Gefühl, dass es darum geht, im Augenblick zu fragen, wie wirtschaftlich sind diese Maßnahmen und dieses viele Geld, was sich da bewegen soll, oder wie ökologisch ist das und macht das wirklich Sinn, so vorzugehen, um möglichst schnell sinnvolle Klimamaßnahmen zu finden?
Also ich glaube, dass hier im Europaparlament niemand unterwegs ist, der nicht sagen würde, wenn nicht das eine mit dem anderen, das Ökonomische mit dem Ökologischen zusammengeht, dann wird das nicht funktionieren. Man kann nicht ökologische Änderungen gegen die Wirtschaft, gegen die wirtschaftliche Basis dieses Kontinents durchführen. Die EU-Kommission sagt, wenn wir diese Umstellung hinbekommen, weg von der CO2-basierten Wirtschaft hin zu CO2-neutraler Wirtschaft, dann wird das ein Bombengeschäftsmodell für uns. Da müssen wir neue Technologien entwickeln. Die können wir dann auch woanders hin verkaufen. Da werden wir Weltmarktführer werden. Das wird eine rosige Zukunft, wenn wir das anpacken und diese neuen Technologien auf den Weg bringen. Da wird also, so die Aussichtstellung der EU-Kommission, ich kenne niemanden, der sagt, dass es anders ginge, da wird also das Ökologische mit dem Ökonomischen Hand in Hand gehen müssen.
Frau Friedrich-Wechsel, jetzt hat uns Peter Kapern jede Menge Details gegeben hinter den Ankündigungen. Schmälert das Ihren Optimismus?
Naja, dass das wahnsinnig kompliziert ist, das ist, glaube ich, klar. Und wirklich optimistisch, dass das schnell genug vonstatten geht, kann man, glaube ich, sowieso nicht sein. Aber ich finde es halt total wichtig, dass jetzt wirklich Politik mal in den Handlungsmodus kommt und dass jetzt konkret nicht nur über Klimawandel gesprochen wird, sondern okay, wie kann es tatsächlich gehen? Ich bin sehr skeptisch, muss ich sagen, wenn immer dieses, man darf nicht gegen die Wirtschaft handeln und so Paradigma wieder aufgerufen wird, einfach weil, ich meine, wir haben gesehen, 2009 in der Finanzkrise, da hieß es einfach, die Banken müssen gerettet werden. Punkt, dazu gibt es keine Alternative. Und das wurde dann auch gemacht, da wurde auch sehr viel Geld für genommen. Man könnte 2020 genauso gut sagen, der Planet muss gerettet werden. Punkt. Und im Zweifelsfall vielleicht auch mal gegen die Wirtschaft. Also da steckt für mich eine große Frage tatsächlich hinter, ob man da auch mal Transformationsmaßnahmen ergreifen wird, die im Einzelnen auch wehtun können, auch mal Industrien wehtun können. Aber wichtig finde ich, und das ist das Positive, was ich nach wie vor auch in diesem Green Deal oder Green New Deal oder wie man es nennen will, sehe, ist wirklich, dass es die Chance bietet, alle auch mitzunehmen. Also, dass man jetzt gute Maßnahmen finden kann, wie man Industrie und Wirtschaft, die sich transformieren wollen, die das auch erkannt haben und dabei unterstützt, diese Veränderung durchzuführen, wie man Bürgerinitiativen vielleicht auch unterstützt. Denkt man zurück an Roosevelt und seinen New Deal damals. Das war ein Maßnahmenpaket für ganz Amerika, für Künstler genauso wie für Institutionen. Und das wäre toll, wenn man diese Chance ergreift, wirklich zu sagen, man macht hier ein gesamtgesellschaftliches und wirtschaftliches Projekt draus.
Jenny Friedrich-Frexer über diesen New Green Deal, den die EU-Kommission heute im Detail vorstellen wird. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank nach Brüssel an unseren Korrespondenten Peter Kapern. Frau Friedrich-Frexer, eine Jury, die hauptsächlich aus Sprachwissenschaftlern besteht, hat heute entschieden, Klimahysterie ist das Unwort des Jahres, wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken. Eine gute Wahl?
Eine sehr gute Wahl, finde ich. Es gibt ja ganz schlimme Worte und Unworte des Jahres und das bezeichnet mal ein echtes Unwort, finde ich.
Warum?
Weil man mit dem Begriff Hysteria alles von vornherein dissen kann. Also wenn ich den BND dissen will, sage ich Abhörhysterie. Wenn ich Frauen dissen will, sage ich weibliche Hysterie. Also mit Hysterie ist immer schon jede Vernunft wie weggeblasen. Und Klimavernunft wäre vielleicht das Wort des Jahres im umgekehrten Sinne, nämlich vernünftiges Verhalten dieser Krise gegenüber.
Leben wir in hysterischen Zeiten?
Absolut. Zu hysterischen Zeiten, finde ich.
Die Frage ist dann aber, ist eine Debatte wie das Wort Klimahysterie, kann man nicht auch sagen, es drückt auch Ängste aus von Menschen, die auch durchaus berechtigt sind? Man kann über den Ton immer streiten, absolut.
Ja, hinter jeder Angst steckt bestimmt eine Berechtigung, aber wie viel ich da immer noch reinpuste in diese Angst, um dann eine tatsächliche Hysterie zu erzeugen, das ist eben die Frage. Und das ist ja das, was Klimawandelleugner auch einfach tun, dass sie das als hysterisch brandmarken und damit eigentlich denen entgegenkommt, die Angst vor den anstehenden Veränderungen haben.
Wo Sie gerade Klimaleugner sagen, dieses Wort wird ja nicht gekürt, weil Menschen irgendein Wort besonders häufig einsenden. Die Jury entscheidet ja unabhängig von den Vorschlägen. Klimaleugner ist aber auch mehrere Male vorgeschlagen worden. Genauso wie zum Beispiel Flugscham, genauso wie zum Beispiel Verschmutzungsrechte, genauso wie zum Beispiel Umweltsau. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass tatsächlich die Klimadebatte auf beiden Seiten der Debatte die, man kann es schon sagen, vielleicht auch hysterischste unserer Zeit ist?
Nee, das finde ich nicht, weil ich glaube, das ist die konkreteste Bedrohung, der wir tatsächlich gegenüberstehen. Und insofern ist es auch Aufgabe, darüber zu sprechen und da vernünftig drüber zu sprechen und nicht hysterisch. Ich glaube, es ist einfach das Thema unserer Zeit, was uns leider auch noch die ganzen nächsten Jahre begleiten wird.
Aber die Debatte darüber ist ja schon geprägt von einer, ich nenne es jetzt mal nicht Hysterie, sondern von einer Emotionalität, die außergewöhnlich ist.
Ja, ich finde das ein bisschen das Thema, was wir auch vorhin schon hatten, also so mit der Emotionalisierung, dass es inzwischen fast gar nicht mehr möglich ist, über irgendwas zu sprechen, ohne dass es hysterisch wird oder man in zwei extreme Lager verfällt. Die einen sind dafür und die anderen dagegen. Also ich glaube, das betrifft nicht nur das Klimathema, dass man versuchen sollte, zu anderen Diskussionsformen zurückzukehren.
Klimahysterie ist eine gute Wahl, sagt Friedrich Frexer, so ist es korrekt. Und Klimavernunft, haben Sie gesagt, wäre ein noch besseres Wort für dieses Jahr.
Klingt jetzt ein bisschen trocken, aber im Gegensatz zu Hysterie vielleicht angemessen.
Wir haben gerade schon diskutiert mit Jenny Friedrich Frexer, ob Klimahysterie ein gutes Unwort des Jahres ist. Da hat sie ja gesagt. Die Frage, die ich vergessen habe zu stellen, finden Sie es eigentlich sinnvoll, so ein Wort zu wählen, alles hinein zu projizieren in ein Wort? Ist das nicht eine reine symbolische Debatte?
Ja, ist ein Top-Beispiel für unsere Ranking-Kultur, über die wir es ja vorhin irgendwie auch schon hatten, finde ich. Also von Milliarden schlimmen Wörtern wird eins gesucht, was das Allerschlimmste oder das Allerpassendste für das letzte Jahr sein soll. Insofern irgendwie ein bisschen albern, andererseits ja auch ein guter Anlass zu sprechen, wie wir heute gesehen haben. Also ich bin d'accord damit,
dann,
sowas
zu machen. Dann schließe ich den Kreis jetzt aber auch so, wie viele Sterne würden Sie denn dem Wort Klimahysterie geben?
Ach so, 7. Oder 20, um das Ergebnis zu verfälschen vielleicht.
Sehr schön. Verfälschung hier im Deutschlandfunk Kultur. In diesem Falle, wenn es um das Unwort des Jahres geht, von Jenny Friedrich Frexer. Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift für Kulturaustausch und war heute bei uns, um den Tag zu sortieren. Vielen Dank.
Vielen Dank.